kann nur ein ÖPNV-Streik die Bayern aufhalten. Dieser Eindruck drängt sich zumindest aktuell auf, wenn man oberflächlich auf das 5-1 der Münchner gegen Hoffenheim blickt. Mit dem haben sie ihre Mini-Krise weggeschossen, dem Druck der Dortmunder standgehalten. Und natürlich war das ein Statement-Sieg. Natürlich war der Auftritt von Luis Diaz Weltklasse. Aber wenn man genauer hinschaut, hat das Spiel bei den Bayern vor dem Pokalduell gegen Leipzig trotzdem nicht alle Fragezeichen wegwischen können. Wir sprechen darüber heute hier im Podcast.
Fieberpitch, der Fußballpodcast.
Mit Malte Asmus und einem Bayern-Experten an meiner Seite, Fieberpitch-Kolumnist und Mirsan Roth-Autor Andreas Meilhammer ist da. Hallo Andreas.
Hi, servus.
Das mit dem ÖPNV-Streik klingt natürlich kurios, ist aber durchaus wahr und ein realistisches Szenario. In München für Mittwoch ist nämlich ein Streik angesagt und damit droht dem Pokalviertelfinale gegen RB Leipzig zumindest zum Zeitpunkt unserer Aufnahme möglicherweise eine Verschiebung. Wir wissen es noch nicht, aber wenn wir aufs Sportliche gucken, Andreas, aus deiner Sicht ist so ein Streik gerade die realistische Chance für Leipzig, die dritte Abreibung gegen Bayern irgendwie zu verhindern?
Ah, das finde ich fast ein bisschen gewagt, weil dafür waren die Leistungen zuletzt nicht gut genug. Die Ergebnisse trügen das ein bisschen. Also ich bin jetzt nicht negativ, dafür ist es einfach zu gut. Als ich gehört habe, Krise, das Wort im Mund genommen hast, dachte ich mir schon, ja, die Leistungen waren nicht gut zuletzt. Aber wenn man auf den Saisonverlauf blickt, wenn man da von der Krise spricht, dann ist das schon auch ein Reach-out, würde ich sagen. Also so richtig schlecht ist nicht gelaufen bis jetzt.
Wir wissen das also, ja bei Bayern, immer Kritik auf sehr, sehr hohem Niveau. Aber wenn wir auf das Leipzig-Spiel schauen, beziehungsweise vorausschauen, wissen wir ja 6-1 zum Saisonstart, 5-1 zum Rückrundenstart. Also gegen die Leipziger lief es ja immer ganz gut.
Tatsächlich war in Leipzig, kannst du aber auch 3-4 bekommen, muss man schon sagen. Also der Christoph Baumgartner hatte wirklich einen sehr schlechten, unglücklichen Abschlusstag, würde ich sagen. Das waren gar nicht schlechte Abschlüsse, sondern einfach Pech, glaube ich. Und Diamandé hat ja auch einiges liegen lassen. Manuel Neuer hatte einen sehr guten Tag. Also da kannst du zur Halbzeit oder auch so in der 60. Minute, wenn es da 3-1 für Leipzig steht, darf man sich nicht beschweren, finde ich. Da haben die Leipziger aber gut gespielt. Ulisse wurde auch geschont und das ist so ein bisschen, worauf ich erzählen werde. Ich finde, die Leipziger spielen eine gute Runde, haben aber hinten Lukeba, das tut ihnen sehr weh, dass der fehlt. In der Abwehr, das hat man ja gestern auch gesehen, dass die lieber Seiwald zurückziehen, als jemand anders spielen zu lassen. Und was mir am meisten Hoffnung, wo ich den Ansatzpunkt der Bayern sehe, ist einfach am Flügel. Die spielen mit zwei Außenverteidigern und jeweils mit einem Außenverteidiger, der eigentlich so in der Fünferkette besser aufgehoben ist, die so ihre Stärken nach vorne haben. David Raum, sehr guter Offensivspieler, bringt wirklich viel mit, super Flanken. Baku kommt ja auch eher von der offensiven Seite. Hendricks kommt ja auch eher aus dem Mittelfeld, wer jetzt da rechts spielt. Und das könnte halt gegen Ulisse und Diaz sehr, sehr wehtun, glaube ich. Und das,
wie bewertest du denn diesen 5-1-Sieg gegen Hoffenheim?
Zwiespältig, den Sieg. Zu Beginn sehr gut, gefühlt nach Viertelstunde muss schon 2-0 stehen, viele gute Offensivaktionen, schöner Fußball. Und dann kam dieser Elfmeter und so komisch es klingt, ich habe mir noch, als Harry Kane angelaufen ist, habe ich mir gedacht, ja, im modernen Fußball gewinnst du nicht oder nimmst du nichts mit, vor allem nicht in München, wenn du einer weniger bist. Das geht vielleicht, wenn du dich als Freiburg zu Hause, war das jetzt nicht gegen Augsburg so, dann das Ziel rettest. Und dann war Hoffenheim auf einmal die bessere Mannschaft, finde ich. Also die hätten auch mit einer Führung in die Halbzeit gehen können. Der Aslani-Kopfball an die Latte, die haben ja trotzdem noch einige Sachen liegen lassen. Und dann kriegst du halt wieder diesen Elfmeter. Also das war schon viel Glück. In der zweiten Halbzeit hat man die Qualität wieder gesehen. Aber halt auch, ja, teilweise naiv, dass Hoffenheim denkt, ja, wir kommen jetzt 2-1. Mit einem Pausenpfiff, jetzt probieren wir vom Anschluss noch eine Variante und schicken Kabak und unseren Innenverteidiger nach vorne, was ja fast funktioniert hätte mit dem langen Ball auf Kabak und dann laufen sie in den Konter. Das ist natürlich schon auch ein bisschen dumm gewesen.
Wie erklärst du dir, dass Bayern derzeit diese Dominanz, die sie ja über weite Phasen der Hinrunde dann wirklich hatten, nicht auf den Platz bringt, zumindest nicht über 90 Minuten? Wir haben das gegen Augsburg gesehen, gegen den HSV war das nicht der Fall, gegen Hoffenheim denn jetzt auch sogar trotz der Unterzahl. Woran liegt das aus deiner Sicht?
Ja, ich würde sagen, das Pressing greift nicht mehr so sehr. Also das war ja die große Stärke. Also natürlich auch fußballisch wahnsinnig gut. Das funktioniert aber immer noch gut mit dem Ball. Aber sie kommen nicht mehr sofort wieder in Ballbesitz. Es verpufft oft so ein bisschen. Und da ist Es liegt nicht nur am Gegner. Also Hoffenheim hat das gestern häufig schön hinten rausgespielt. Mhm. Aber wenn der HSV beim hinten auch Sachen auflösen aussieht, als wäre das Barcelona und nicht der HSV, die haben ja auch oft hinten wirklich sehr schön rausgespielt. Das hat immer wieder funktioniert und sind immer wieder über die Presselinie drüber gekommen, ohne Probleme. Und also bei aller Liebe für den HSV, aber so gut sind die dann auch wieder nicht hinten aufgestellt. Vuskovic hat zwar ein sehr, sehr großes Vertrauen in sich selbst, dass er das hinten lösen kann. Das muss aber irgendwie besser funktionieren. Und das, was ich Kompany ein bisschen angreife, ist, dass es irgendwie nicht so den Plan B gibt. Das habe ich mir schon bei den beiden Spielen gegen Union gedacht, wo die halt so einen Ansatzpunkt hatten, wie sie bei den Ball kommen, mit den langen Bällen, mit vielen zweiten Bällen, harten Zweikämpfen. Es muss ja irgendwie eine Ersatz-RDE geben. Wenn das nicht greift, dann kann doch nicht einfach sein, wir versuchen zu lange, bis es wieder greift, sondern vielleicht eine andere Idee. Also keine Ahnung. Union hat ja unter Urs Fischer ähnlich gespielt. Und da sind die mal in München aufgeschlagen und hat Julian Nagelsmann hatte halt einen Plan, der hatte sich überlegt. Die verschieben da immer so einen Block. Dann bespiele ich eine Seite, bespiele die linke Seite fast gar nicht. Verschieben alles nach rechts, schaffen da eine Überzahl, dann funktioniert ihr tiefer Block nicht mehr so gut. Und da war Union nach, da stand selbst in 3-0, da war alles vorbei. Also da hatte die eine Idee, wie das, es muss nicht so eine sein, aber irgendwie fehlt mir so eine andere Idee, dass es eine zweite Lösung gibt. Und da ist so ein bisschen, denke ich mir, da könnte ein bisschen mehr Input vom Trainer kommen.
Also würdest du sagen, die Bayern sind im Moment dekodiert?
Ja, dekodiert. Ich glaube, wenn wieder alle fit sind und wieder in besserer Form sich präsentieren, kann das immer noch sehr gut funktionieren, wenn also das Pressing wieder besser greift. Man muss schon auch sagen, es wurde jetzt viel rotiert. Dann war der gesperrt, der war verletzt. In manchen Spielen haben ja 6 Leute gefehlt. Ja. Das zu der Stammelf. Man hat jetzt so ein bisschen Probleme. Man hat es gestern zum Beispiel gesehen. Alphonso Davies ist aktuell einfach ein Schwachpunkt defensiv. Ja. Der ist noch nicht wieder drin. Ich verstehe aber natürlich, dass man den einsetzt, weil der hat letzte Saison bis zu seiner Verletzung überragend gespielt. War ganz wichtig für dieses Pressing, weil der so hinter der Linie, wenn einmal die Pressinglinie überspielt wurde, mit seiner Geschwindigkeit und seiner Technik ganz viel weggesaugt hat, wo er Räume zugemacht hat und dann, auch wenn der tiefe Ball kommt, den immer wieder einholt. Also, ich verstehe, dass er spielt, weil der in Form kommen muss. Aktuell ist der aber, es ist aber ein Problem. Und dann war ja Stanisic auch verletzt, Leimer war verletzt, Upamecano war krank. Das heißt, du hattest hinten eigentlich nur Tar. Dazu kommt das Neuer, wie auch gestern ja nicht gekannte Formschwankungen hat. Also ich weiß nicht, ob jemals so viele Tore gab, die Manuel Neuer verschuldet hat in einer Saison wie diese Saison. Und wir sind noch lange nicht am Ende.
Man muss ja sagen, er hält auch eine ganze Menge, aber trotzdem, diese Böcke sind immer wieder dabei. Und wie erklärst du dir das? Ist das Konzentrationsverlust? Ist es das Alter? Merkt man das?
Ja, also ich würde sagen ja, aber ich würde nicht sagen, es ist das Alter, ich bin unbedingt zu viel schlechter mit dem Alter, sondern ich würde sagen, es ist das Alter in dem Sinne von, sein Körper macht nicht mehr so mit. Er ist oft verletzt und hat deshalb immer wieder Problemchen und hat dann Probleme, wieder reinzukommen nach einer Verletzung. Wenn er konstant fit ist, so wie letztes Jahr, da war er ja fantastisch. Also ich glaube eher, es ist so der Körper, der nicht mehr ganz so mitmacht und die Wehchen wirken sich dann auf die Form aus. Wenn er mal wieder es schafft, 2-3 Monate am Stück richtig fit zu sein, dann sieht es, glaube ich, auch wieder besser aus. Aber ja, ich habe in einem anderen Podcast mal gesagt, ich war beim St. Pauli-Podcast zu Gast, meine, wenn ich euch was raten würde, aktuell Ecke nah ins Tor ziehen. Das funktioniert leider sehr, sehr gut gegen die Bayern.
Das wird man in Leipzig sicherlich dann auch schon gemerkt haben, denn die scouten natürlich auch die Spiele der Bayern. Aber du hast es gesagt, Integration von verletzten Spielern, Rotation. Ito ja auch einer, der erstmal an die Mannschaft wieder rangeführt werden muss, der ja eigentlich noch gar nicht so richtig integriert werden konnte, weil er ja dann auch eben seit seinem Wechsel vom VfB Stuttgart eigentlich fast dauerverletzt war. Also das ist natürlich dann schon was reinspielt. Im Moment sind ja zumindest so rein gesundheitlich, auch wenn noch nicht alle wieder das Top-Level erreicht haben, alle hinten defensiv erstmal wieder im Kader mit dabei. Aber das Fehlen von Conny Leimer, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um diese Stabilität einfach wieder zu kriegen, wenn er dann wieder voll im Vollbesitz seiner Kräfte zurückkommt.
Konrad Leimer, sehr wichtig, absolut. Auf beiden Seiten konntest du ihn ja aufstellen, wo man will, auch nach vorne viel gebracht. Also ich glaube, dass sich Ulisse auch sehr darauf freut, wenn Konrad Leimer wieder da ist, weil Stanisic macht das sehr gut, was er macht. Er ist sehr zuverlässig, aber er ist schon ein Ballstopper. Also wenn der Ball zu ihm kommt, dann wird das Spiel noch mal langsamer und der spielt dann überlegt, macht schlaue Dinge, weil er vielleicht fußballisch und von der Geschwindigkeit nicht der überragende Spieler ist. Aber ich glaube, um Ulisse mehr in Szene zu setzen, der tut ihm Leimer, der da immer vorne reinsprintet wie ein Verrückter, das tut ihm gut. Und man darf nicht vergessen, während du es gesagt hast, mit Leimer, der gefehlt hat, Joshua Kimmich war auch verletzt am Anfang. Ja. Also den ganzen Winter hat sich vorher schon durchgequält und das, wenn der nicht dabei, das merkt man schon. Also die beiden Spiele, wo der nicht dabei, das ist schon das Um und Auf der Mannschaft, der Taktgeber. Bischof hat das Talent, das da reinzuwachsen, das glaube ich absolut, aber man verlässt sich halt auf ihn, man ist das gewohnt, das müsste sich erst einspielen und ein Spieler wie Kimmich würde jeder Mannschaft fehlen. Das ist, keine Ahnung, wie wenn du bei Arsenal Declan Rice rausnimmst, dann das wird auch sehr wehtun.
Definitiv. Und wehtun würde auch, wenn man Luis Diaz in der absolut momentanen Form rausnehmen würde. 20 Spiele, 13 Tore, 10 Vorlagen, wobei man ja dann noch die 2 Elfmeter irgendwie mit dazu zählen muss, die er gegen Hoffenheim rausgeholt hat. Also der im Moment, der Spieler, der vielleicht auch gegen Hoffenheim diese Probleme, die einfach da sind, kaschiert.
Ja, absolut. Aber es ist allgemein die Qualität. Das ist ja, mal ist es er, mal ist es Kane, mal ist es Ulisse. In Leipzig zum Beispiel kam ja Ulisse rein und was die Ulisse-Gala. Und also wirklich, es ist halt die Qualität vorne. Und wenn man bedenkt, dass da jetzt dann auch, wenn er jetzt dann langsam in Form kommt, auch Musiala noch dazu kommt, der in meinem Kopf theoretisch der Beste von den dreien, von den Mittelfeldspielern ist. Aber Diaz gibt dem Team was vorher nicht so da war, der ist so unglaublich bissig. Also, Justin, mein Kollege bei Mission Roth, hat eine sehr schöne Analyse heute geschrieben. Dazu kann ich sehr empfehlen. Guckt euch an, was ihn so ausmacht. Und er ist halt auch so ein Workhorse. Der ist ja eigentlich im Gegensatz zu wie es Bayern gewohnt ist, sind Ulisse und er eigentlich immer verfügbar. Mhm. Bei Diaz, der ist ab und zu mal gesperrt. Also, der hat diese rote Karte gegen Paris, kam nicht von ungefähr. Der geht schon mal gerne sehr hart zur Sache. Und ich glaube, er ist auch on track für eine 10. gelbe Karte gesperrt zu sein in dieser Saison als Offensivspieler. Die 5. war schon lang, da waren wir noch weit in der Hinrunde. Ja. Der kommt auch gerne mal so ein bisschen zu spät, aber er ist halt immer dran. Das hat man halt gestern auch wieder gesehen. Er holt sich ja auch vor dem ersten Elfmeter, den ich auch so ein bisschen fragwürdig fand, muss ich sagen. Ja. Bei viel war es nicht. Ich verstehe, dass er fällt, weil man so ein bisschen das Gefühl hat, man hat den Körperkontakt und ist dann auch benachteiligt. Mhm. Ja, für den Elfmeter hat es mir nicht gereicht. Den 2. finde ich ganz klar.
Na, viele sagen ja, 11 Meter, aber keine rote Karte.
Ja gut, da habe ich gelernt, wenn man nicht versucht, an den Ball zu kommen im 16er, dann ist es rot. Also dann kann der Schiedsrichter
nicht los aus. Viele argumentieren so, ich habe heute Morgen auch zum Beispiel bei den Kollegen von Bild beim Stammplatz reingehört und die sagten auch, ja, aber nicht in der 17. Minute, wobei ich mich dann auch wieder frage, ja, wann gut, ist ein Foul ein Foul machen. Und wann ist ein Foul eben dann strafbarer als... ist es nicht egal, ob es in der 17. oder in der 70. Minute spielt.
Es muss egal sein.
Der Schiedsrichter ist ja nicht dafür verantwortlich, irgendwo dem Zuschauer ein spannendes Spiel zu bieten, sondern muss er den Regeln entsprechend pfeifen.
Ja, genau. Ich finde, es muss egal sein, welche Minute es ist. Wenn ich nach dem Anschluss hingehe und dir eine reinhaue, dann muss es auch rot sein, auch wenn es die erste Minute ist. Ich kann dir auch
in der ersten Minute des Podcasts. Das kannst du nicht machen.
Du kannst auch in der ersten Minute dem anderen keine Backpfeife geben. Also, und ich finde auch, ich verstehe, dass Doppelbestrafung oft hart ist, aber es muss ja irgendwie einen Mechanismus geben. Sonst ist ja immer, wenn da einer frei durch ist, dann reiße ich den halt um, wenn es eh nur gelb gibt im 16er. Aber wenn ich, keine Ahnung, wenn ich Nikola Vasil im Tor habe bei St. Pauli, der irgendwie in der Bundesliga, ich weiß nicht, wo er gerade steht, aber irgendwie 7 von 9 oder so gehalten hat, und das ist eigentlich ein sicheres Tor, dann reiße ich den ja immer um und dann kriege ich Geld. Die Chancen stehen irgendwie bei 60-70%, dass Walschild den hält.
Ja, das stimmt. Der Harry Kane, also anders.
Ja, es hat nicht jeder einen Harry Kane.
Nein, aber es hat auch nicht jeder einen Vasil.
Ja, klar.
Von daher. Nee, aber zurück zu Diaz. Also du hast ihn angesprochen, seine Läufe, seine Spielintelligenz und vor allen Dingen auch seine Kampfkraft natürlich, was ganz unheimlich wichtig ist. Und seine Variabilität, ne? Denn der klebt ja nicht an der Linie. Der hat ja tatsächlich so die gesamte Breite der linken Spielhälfte, deckt er ja eigentlich ab und ist da überall zu finden.
Ja, geht auch vorne mit rein. Keine Ahnung, Kopfballtor gegen Heidenheim zum Beispiel in die Mittelstürmerposition. Hat er bei, das traut man ihm gar nicht zu, weil der sehr, sehr drahtig ist. Aber der hat eine unglaubliche Athletik. Der kann auch gut in hohe Bälle reingehen und steht auch gerne in der Luft. Auch mit Direktabnahmen. Und der hat bei Liverpool ja auch viel Mittelstürmer gespielt. Also das kann er und das sieht man auch, wie er vorne mit reingeht. Extrem bissig. Das zeichnet ihn schon extrem aus, wie er Bälle wieder zurückholt. Ich glaube, beim zweiten Elfmeter war es nicht auch da er, der den Ball zurückholt, nachdem er weg war. Ja. Aber das ist wirklich ein Bild die ganze Saison über, dass Luis Diaz im gegnerischen Drittel den Ball gewinnt beim Pressing und dadurch Szenen oder auch, wenn Bayern den Ball verliert, auf den zweiten Ball nachsetzt und ihn zurückholt. Das ist wirklich Diaz, eine extreme Stärke von ihm. Lange in der Saison sah es so aus, als wäre der Abschluss nicht seine größte Stärke. Also er kennt, glaube ich, auch schon bei 15 Saisontoren stehen. Ich kann mich an
da könnten einige, deutlich mehr sein, ja, definitiv.
An einige Dinge erinnern, aber zuletzt auch, also dieses 3-1, wie er da mit einer Körpertäuschung und dann da ganz trocken abschließt und Baumann nur bleibt hinterher zu gucken, der Baumann ein sehr gutes Spiel gemacht hat auch gestern.
War das gegen Union, dieses komplett irre Tor aus diesem unmöglichen Winkel? Ja, guck mal, aber er hat auch welche, die man eigentlich nicht machen muss, wo der XG-Wert wahrscheinlich
da
ins Negative tendiert.
Dieses unglaubliche Tor von fast von der Auslinie und 5 Minuten später geht er aufs Line aufs Tor zu mit 10 Meter Platz und schießt so kläglich daneben, weil da muss er eigentlich, da hätte er das Spiel drehen können, beide Punkte verloren. Also es ist manchmal so ein bisschen Dr. Jekyll und Mr. Hyde, aber zum Glück für die Bayern ist es ist sehr oft das Positive. Also ja, die Zahlen sind ja absurd.
21% seiner Abschlüsse gehen ins Tor, also eigentlich kann man da auch nicht groß meckern, wenn man sieht bei Bayern, gut, Harry Kane 32%, habe ich bei Mirsan Roth jedenfalls gelesen, alle anderen deutlich dahinter, also das sind natürlich schon wirklich starke Werte, aber auch da natürlich Klagen auf hohem Niveau, ne?
Ja, die Offensive ist, du hast es vorher angesprochen, die Problemzone ist aktuell eher die Defensive oder auch manchmal die Dominanz im Mittelfeld, aber die Offensive, man kann es ja an den Zahlen festmachen. Also Karl ist gerade so ein bisschen im Loch und Gnabry ist das Problem, dass es immer ist. Es ist die Fitness so ein bisschen. Da hat er
Vertrag ist er jetzt auch unterschrieben.
Es hängt ihm so nach, das will ich nicht behaupten. Ich finde, wenn Serge Gnabry fit ist, ist das immer ein sehr guter Spieler. Und kann er auch total verstehen, dass verlängert. Das ist so, wie oft gab es den Abgesang am Anfang der Saison und wie oft stand am ersten Spieltag Serge Gnabry in der Startelf und hat gut gespielt. Also ich lasse das Geld mit gegen sehr gute Gegner manchmal so ein bisschen zu eindimensional, aber ein fitter Serge Gnabry hat bei Bayern immer abgeliefert, würde ich behaupten. Das Problem ist bei ihm auch so ein bisschen die Fitness. Deshalb umso wichtiger, dass dieses Problem bei Ulisse und Diaz nicht zu geben scheint. Aber genau, bei der Offensive sieht man sie einfach. Bayern steht bei 79 Saisontoren in der Bundesliga am 21. Spiel. Ist ja absurd. Und auch die Zahl der Spieler, es sind ja von den anderen drei Offensivspielern, Diaz hat diese Werte, aber Ulisse hat die ja auch. Und Kane, es steht ja auch bei mehr Toren als Spielen.
Ja, es ist schon wirklich überragend. Insgesamt 32 Torbeteiligungen bei Diaz. Das ist ja schon der Kurs, wo große Bayern-Flügelstürmer der Vergangenheit, Ribéry und Robben, dann am Jahresende standen. Ich glaube, die beste Saison von Ribéry 2011, 2012 mit 44 Torbeteiligungen und Robben, der war mal 13, 14 bei 38. Also von daher, da ist Diaz ja schon auf dem Weg, zumindest mal den guten Arjen Robben zu überflügeln.
Ich würde den beiden Legenden geben, dass die auch noch andere Sachen beigetragen haben.
Das stimmt.
Ribéry mehr aus dem Mittelfeld mit, ich würde sagen, etwas mehr Kreativität, mit weniger Zug zum Tor als Diaz. Und vielleicht dann auch bei Robben, der hat ja auch nie so eine volle Saison gespielt, würde ich behaupten. Aber trotzdem sehr gut. Und in den Top-Saisons auch Leute wie Heinkes haben es ja auch geschafft, einfach viel zu rotieren. Da gab es auch viel Spielzeit für andere Spieler.
Ja.
Also wenn ich dran denke, dass in der Champions League Saison 2013 neben Mandzukic noch Mario Gomez und Claudio Pizarro im Kader standen. Also da war schon auch sehr viel Qualität vorne dabei, wo man sich's leisten konnte, durchzutauschen. Aber ja, also ich war nicht unbedingt zufrieden mit ihm. Ich war immer sicher, dass Luis Diaz ein sehr guter Spieler ist. Ja. Ich dachte aber, wenn man so viel Geld ausgibt, dann sollte man einen jüngeren Spieler verpflichten, von dem wir auch in 10 Jahren noch schwärmen. Muss aber auch sagen, ja, was hätte er besser machen können?
Also musst du schon ein bisschen Abbitte leisten, glaube ich.
Ja,
und er hat natürlich auch, wir kennen alle den Robben-Trick noch, ein bisschen mehr hat er natürlich drauf. Hat der Robben natürlich auch, dass es ihn darauf zu reduzieren, ist natürlich auch gemein. Aber nein, Diaz ist im Moment schon wirklich sehr, sehr stark. Wenn du ihn aber mal mit den Legenden vergleichst, kann man das überhaupt sonst so als Wichtigkeit, wie wichtig waren Robben und Ribéry damals für das Bayern-Spiel, wie wichtig ist Diaz jetzt für das Bayern-Spiel und für die Ergebnisse vor allem?
Er ist wichtig, weil er ein zuverlässiges, sehr wichtiges Pressing ist und unglaublichen Output nach vorne hat. Ich glaube, die Wichtigkeit von Ribéry hat er noch nicht. Weiß nicht, ob man die auch erlangen kann. Der war so essentiell fürs Bayern-Spiel. Und auch wenn nichts lief, konntest du den ja immer irgendwie einfach auch in der Eigenhälfte den Ball geben. Und der konnte sich gegen 4, 5 Leute befreien. Aber allein von den Stats her kann man ja wenig dagegen sagen. Also dieser Output, das ist angesprochen, er ist jetzt nicht so ganz klar auf eine Sache festgelegt. Der geht mal vorne mit rein, der dribbelt mal nach innen, der dribbelt mal nach außen. Ich würde aber das, wenn man einen Trick immer wieder und wieder einsetzt, wenn der funktioniert, auch nicht verurteilen, weil wir haben vorher kurz so ein bisschen über Football gesprochen, da gibt es so ein Ding, wenn ein Spiel funktioniert, dann zieht man den so lange durch, bis dem Gegner was dagegen einfällt. Und das finde ich durchaus nachvollziehbar. Also wenn ich immer nach innen dribbel und immer durchkomme und zum Abschluss komme und so ein Tor nach dem anderen schieße, warum soll ich es nicht machen?
So agiere ich auf der PlayStation.
Stark.
Damit es eben funktioniert. Nein, aber zu Luis Diaz nochmal zurück. Also er fehlte ja beim 2:2 gegen Mainz. Er fehlte bei der Niederlage in der Champions League gegen Arsenal. Aus deiner Sicht wären beide Spiele, vor allen Dingen das Spiel gegen Arsenal, anders ausgegangen, wenn er da gewesen wäre mit seiner Pressing-Resistenz. Auch wenn du jetzt gesagt hast, gegen Hoffenheim war das mit dem Pressing jetzt nicht ganz so stark. An ihm lag es ja zumindest nicht. Und gegen Arsenal war das, glaube ich, was sehr gefehlt hat.
Ja, man muss sagen, für ihn hat ja Lennart Kahl gespielt in London. Der hat ja das eine Tor gemacht. Ich würde sagen, in London war man dafür zu unterlegen, um das an so einen Offensivspieler. Der hätte Bayern sicherlich was gegeben. So schlecht hat es aber Karl ja auch nicht gemacht. Er hat auch das Tor gemacht. Sie wären besser gewesen mit ihm. Aber so wie Arsenal das Spiel dominiert hat, glaube ich, hätten die das auch gewonnen. Ich höre immer so wieder so, ja, gegen den ganz großen Gegner hat es ja dann nicht gereicht. Da denke ich mir, man muss auch sagen, da hat Manuel Neuer zweimal nicht gut ausgesehen. Sonst kannst du da, wenn das ein Achtelfinalspiel ist, kannst du da easy als unterlegene Mannschaft ein 1-1 mitnehmen oder vielleicht auch ein 2-1. Ein 2-1 in München ist auch noch nichts aus der Welt. Also da bin ich jetzt nicht so negativ.
Das wird ja jetzt dann erst zum Tragen kommen nach dem Februar, dass der Februar jetzt ein bisschen ruhiger laufen kann, weil man eben die K.O.-Phase schon direkt erreicht hat, nicht diese Zwischenrunde noch spielen muss wie letztes Jahr. Ist das ein Vorteil?
Ja, ich glaube absolut. Also wir haben zwar darüber gesprochen, dass man sich irgendwie einspielen muss, weil viele, Musiala und Davis kommen zurück, zwei sehr wichtige Spieler, Leimer kommt zurück, es müsste sich so als Konstrukt langsam wieder fangen, aber ich glaube, die Spiele in der Bundesliga reichen dafür. Und wenn man dazu zurückdenkt, wie letztes Jahr, wie anstrengend das war gegen Celtic. Also das war ja echt eine knappe Kiste.
Ja.
Und man brauchte einen Fehler von denen bei der Ecke, ein Traumtor von Ulisse und dann ganz kurz vor Ende Davis. Also das war schon nicht berühmt, die Leistung dagegen. Und mit einem ähnlichen Loch wie damals befindet man sich ja gerade auch so. Vielleicht kann man sich aber da auch rausholen, weil ich muss sagen, die Spiele gegen Inter viel Hohn gehört oder so, aber für die Anzahl der Verletzungen, die Bayern da zu verkraften haben, waren das gute Leistungen. Also man hätte gegen den Champions League verlassen. Ich finde, man war die bessere Mannschaft und hätte das auch durchaus ziehen können. Und da haben ja wirklich sehr viele essentielle Spieler gefehlt. Also ich bin nicht negativ und ich denke auch in der Champions League, dass da was gehen kann, weil vor allem, weil dieses Jahr gar nicht so gerade das Jahr ist und Loch, aber ich sehe auch niemanden sonst, ganz ehrlich. Also wir haben schon von Arsenal gesprochen, aber so richtig berühmt ist das auch nicht. Das ist so ein bisschen in der Bundesliga. Du hast vorher gesagt, die Dortmunder auf Distanz gehalten, aber jedes Mal, wenn ich mir Dortmund angucke, also das ist ja nicht zum Weggucken ist das ja, was die spielen. Also das ist ja,
Ja, wobei, wir haben es letzte Woche hier im Podcast auch besprochen, Dortmund und auch die Kritik, die jetzt Niko Kovac da kriegt. Er hat ja Erfolg. Das auf jeden Fall. Punkte hat er, wird eben vor allen Dingen für die Spielweise kritisiert. Wir erinnern uns da an das Finale der Horm und an die Frage von Kollege Henkel damals noch oder damals bei Sky auch, wie jetzt ja mittlerweile auch wieder, der Roberto Di Matteo gefragt hat, ja, ihr habt gewonnen, aber war das auch schön? Und der entgeistert weggegangen ist. Wer gewinnt, hat recht.
Ich würde aber sagen, die Teams sind dann unter den Startpunkten. Di Matteo hat, also der hat danach, glaube ich, auch so spielen lassen, aber der hat ja eine Mannschaft, die im Umbruch war, wo man versucht hat, von der sehr alten Generation um Terry Lampert und Co. auf junge Spieler umzusatteln. Das hat gar nicht funktioniert. Ja. Und dann hat man sich beschlossen, bis zum Ende der Saison ziehen wir das mit den Alten durch, ihm, Jovanovic und den anderen. Und hat dann aber auch in der nächsten Saison versucht, neu anzufangen. Hat er Mata reingebracht, Hazard reingebracht. Das war jetzt kein langfristiges Ding. Und wenn ich mir, ich habe das jetzt gegen Wolfsburg gesehen in der Konferenz, gegen Heidenheim habe ich geguckt letzten Sonntag und zuvor, gegen wen haben sie da noch gespielt? Das sind die Mannschaften, gegen St. Pauli, das habe ich auch gesehen. Das sind die Mannschaften, die hinten drin sind, die vorne eigentlich Probleme haben, Tore zu schießen. Und machen wir uns nichts vor, Heidenheim muss in Dortmund 5 Tore schießen. Die waren so schlecht, Dortmund. Also, wenn du von Heidenheim, die ja wirklich eigentlich Probleme haben, zu schießen, wirklich eigentlich die Hütte voll bekommen mussten. Die haben ja in der 90. haben die noch 300-prozentige. Also, Ibrahimovic ist ja ein Bayernmann, der muss es ja eigentlich machen. Also, der ist so blank. Und jetzt gegen Wolfsburg wieder. Wolfsburg ist ja auch nicht berühmt, dieser Saison. Die waren ja so unterlegen. Wenn du gegen Bremen, die sind jetzt komplett in der Krise. Das waren 3-0 zu Hause. Aber die haben ja nur am Ende ausgekontert. Das war ja, Bremen hatte in Dortmund mehr Ballbesitz. Die waren die bessere Mannschaft. Und Bremen ist halt auch nicht gut. Also, alles, was ich von Dortmund 2026 gesehen habe, denke ich mir so, das wird nicht lange mehr gut gehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie noch 6 Punkte aufholen. In keiner Welt.
Also wird dir nicht bange vor dem direkten Duell gegen die Dortmunder Ende Februar für die Bayern.
Gut. Und auch wenn sie das verlieren, weil in München war Dortmund ja tatsächlich in der zweiten Halbzeit ganz gut.
Ja.
Das muss man ihnen schon lassen. Das ist so ein bisschen, ich habe von einem Dortmund-Fan gelesen und das trifft es, glaube ich, ganz gut. Das Gute am Kovac-Fußball ist, wir können jeden schlagen. Das Schlechte im Kovac-Fußball ist, jeder kann uns schlagen. Der meinte so, es ist gegen die Bayern eng, es ist aber halt leider auch gegen Heidenheim und gegen St. Pauli eng.
Also gegen Dortmund wird es aus deiner Sicht nicht eng für die Bayern. Jetzt haben wir gesagt,
in der Dias Tabelle nicht. Im Spiel?
Nein, im Spiel vielleicht, aber möglich, insgesamt nicht. Aber ich versuche den Übergang nochmal in Richtung Leipzig moderativ zu machen. Dias, haben wir gesagt, macht die Bayern also besser. Der Output ist natürlich klar messbar. Jetzt gegen Leipzig. Hoffenheim hat Dias nicht stoppen können. Leipzig muss es jetzt wieder versuchen. Glaubst du, du hast eben schon ein bisschen über die Leipziger gesprochen und auch die Außen als ganz wichtigen Punkt gemacht, dass sie ja ein Mittel gegen ihn jetzt gefunden haben auf Basis der 2 Spiele, die sie schon gegeneinander bestritten haben? Und haben sie die Mittel überhaupt, da theoretisch zumindest was zu schaffen?
Ja, ich glaube nein und nein. Also ich glaube, sie werden sicherlich irgendwas besuchen und ich muss auch sagen, ich finde stark, wie Werner das geschafft hat. Man dachte ja, Baku-Raum, das ist viel zu offensiv, aber das funktioniert eigentlich als Viererkette. Wenn man die 11 Tore rausrechnet, die Bayern denen geschossen haben, dann ist das mit die stabilste Abwehr der Liga. Aber gegen Bayern ist das halt ein Problem. Ich sehe auch, dass Diomande gegen Davis auch unschön werden könnte für die Bayern. Der ist einfach noch nicht so richtig wieder drin. Was ich aber auch fair finde nach so einer langen Verletzung. Aber ja, genauso glaube ich, egal ob es Henrichs oder Baku ist, die werden einen sehr schweren Arm haben und David Raum, der auch gerade nicht defensiv die glücklichsten Aktionen hatte, mit mehrfach dem Elfmeter, den er verursacht hat und ein paar schlechten Szenen dafür vorne wie immer sehr gut, aber ich glaube, der wird auch einen schweren Abend vor sich haben. Also, und die Leipziger sind ja auch nicht so, die hatten eine sehr gute Hinrunde, haben jetzt aber auch gerade so einen Slump. Okay, man tut ihnen weh und irgendwie fühlt vorne auch so, Romero ist nicht schlecht, aber der richtige Topscorer ist er bis jetzt auch nicht. Und die müssen sich auch zu den Siegen die letzte Woche quälen und die haben ja auch was liegen lassen. Haben ja auch gegen Mainz verloren und anders als die Bayern, weil wenn man das vorher gesagt, da fällt Dias, da hätte Dias auch nicht viel machen können gegen Mainz, weil das war ein Spiel ich weiß nicht, was Urs Fischer macht, ist seine schwarze Magie. Ich war bei Union schon immer der Meinung, das kann ja nicht gut gehen, erst mit diesem Fußball. Und also wenn du das in 9 von 10 Fällen, müsste das Spiel von mir 5-1 ausgehen für die Bayern. Ja. Aber Urs Fischer schafft es, dass die Gegner irgendwie immer was liegen lassen und seine Spieler aus gefühlt einer Chance zwei Tore machen.
Da kann ich schon ein bisschen teasern für Mittwoch. Da werden wir nämlich dem Thema mal uns etwas nähern. Was macht eigentlich Urs Fischer bei Mainz so stark? Also hast du gut schon mal eingeleitet. Das gibt's in der Mittwochausgabe vom Fever Pitch Podcast in dieser Woche. Und am Donnerstag sprechen, wissen wir noch nicht genau. Das wird ein bisschen aktuell natürlich gehandelt, je nachdem,
wenn die Bayern doch ausgeschieden sind.
Dann kommen wir sicherlich an den Bayern nicht vorbei, aber natürlich auch bei Bremen müssen wir mal gucken, wie es da dann im Moment läuft und ob die vielleicht eine Gefahr für Bayern sein können. Also könnte ein Thema für Donnerstag sein. Seid gespannt auf die Ankündigung, die wir dann natürlich noch machen. Aber wenn du aus Sicht der Bayern nochmal auf das Leipzig-Spiel blickst, mit dem Blick, den Vincent Kompany natürlich dann auch diesem Spiel zuwendet. Welche Lehren würdest du denn da jetzt aus dem Hoffenheim-Spiel ziehen, auch für die Ausstellung? Würdest du Leimer, der ja langsam wieder rangeführt werden soll, da schon wieder von Beginn an reinwerfen gegen seinen Ex-Club?
Ja, prinzipiell würde ich sagen, Leipzig in einem K.O.-Spiel würde ich die bestmögliche Mannschaft aufbieten. Es ist halt gerade die Frage, was die bestmögliche Mannschaft ist. Heißt das auf der 10 Musiala oder Gnabry? Wahrscheinlich aktuell noch Gnabry. Mhm. Und genauso, Leimer ist zu wichtig, um zu riskieren, dass er sich direkt wieder verletzt. Ich würde mit Stanisic anfangen und wenn es nötig sein muss, dann mit Leimer nachlegen. Man hat jetzt gesehen, wie weh die Bayern das tut, wenn er fehlt. Da würde ich eher auf Nummer sicher gehen. Aber man muss ja sehen, vielleicht muss er auch links beginnen, oder ich weiß nicht, wer links beginnt. Davis hat jetzt dafür, dass er lang verletzt war, viel gespielt, relativ schnell, wieder relativ viel. Vielleicht braucht er auch eine Pause, das weiß ich nicht, aber also, ich würde dafür plädieren, die bestmögliche Mannschaft aufzubieten, weil es halt doch ein sehr guter Gegner ist. Also, viele Spieler, die ich sehr gut finde. Es gibt klare Ansatzpunkte, würde ich sagen, eben die Außenverteidiger, auch die zweite Innenverteidigerposition, wenn Lukeba nicht dabei ist. Ich jetzt mit Schlager finde ich einen sehr guten defensiven Mittelfeldspieler. Seiwald spielt eine gute Saison. Den finde ich aber auch immer anfällig für Ballverluste. Also wenn ich Kompany wäre und der spielt auf der 6, dann würde ich sagen, da kann man drauf gehen. Der ist so technisch nicht der sauberste. Wenn der unter Druck angespielt wird, dann kann man da den Ball gewinnen, würde ich behaupten. Der hat ein gutes Gefühl fürs Spiel und ist zweikampfstark und hat eine gute Übersicht. In der Ballbehandlung müsste er vielleicht noch ein bisschen besser werden, um auf ein höheres Niveau zu kommen. Und da glaube ich, kann man ihn kriegen. Aber die haben halt natürlich auch die beiden sehr starke 1-gegen-1-Spieler am Flügel. Das ist, glaube ich, das, was sie ausmacht. Und Christoph Baumgartner, der eine fantastische Saison spielt im Mittelfeld. Und Gruder jetzt da auch jemand, der auch im Dribbling wirklich alles lösen kann.
Der neue Mann, den sie da geholt haben. Und Baumgartner, das kreative Element, der Mann der Energie und auch wieder Tore, den Leipzigern natürlich gibt. Und dann vielleicht auch jemand ist, der diese passiven Phasen, die Leipziger ja auch momentan immer mal wieder einstreuen und wo sie dann auch gerne mal Vorsprünge verlieren dann oder abgeben, dann vielleicht etwas aufhalten kann. Innenverteidiger hattest du eben bei Leipzig angesprochen, da muss ich noch ganz kurz mal nachfragen. Min-Jae Kim, der war ja gegen Hoffenheim jetzt gar nicht im Kader, aus Leistungsgründen, wenn ich das richtig verstanden habe, was Vincent Kompany da gesagt hat. Kannst du dir das, hast du da Verständnis für, beziehungsweise siehst du, dass er dann möglichst schnell auch wieder reinkommt? Ist das so ein kleiner Denkzettel, den Kompany ihm da verteilt hat?
Ich wüsste gar nicht, was er sich zu Schulden kommen hat lassen. Also ich finde, er hat jetzt diese Saison bis jetzt immer das gebracht, was man von ihm kannte. Das ist ein sehr überdurchschnittlicher Bundesligaspieler, der halt aber zu großen Aussätzen neigt und oft immer wieder die gleichen Fehler macht. Dieses zu schnelle Rausrücken und dann überspielt wird und dann ist das riesige Loch hinter ihm da, wo dann der Ball reinkommt. Und das halt wirklich viel zu oft und auch manchmal zu übermotiviert dann die Fouls, also zu schnell rauskommt und hart fault und dann auch gelb-rot gefährdet ist und auch zuletzt, er ist vom Platz geflogen. Das hat er sich vielleicht zu Schulden kommen lassen. Das ist schon ganz, ganz vergessen. Aber in dem Moment, wo ich von den unnötigen Fouls gesprochen habe, ist es mir eingefallen, da gab es ein sehr unnötiges Foul. Zwei sogar. Also, war eine gerechtfertigte gelb-rote Karte. Und wenn halt alle fit sind, also theoretisch sind es nicht so viele Innenverteidiger im Bayern-Kader, aber Ito kann ja links und innen spielen und Stanisic kann ja auch innen spielen. Ich weiß nicht, ob das heißt, dass er in der Hierarchie theoretisch jetzt auf Platz 5 steht in der Innenverteidigung. Das wäre natürlich bitter für ihn. Aber ich glaube, der Weg ist ja auch vorgezeichnet. Also es pfeifen ja die Spatzen von den Dächern, dass man sich im Sommer gerne verändern würde auf der Innenverteidigerposition 3-4. Ich weiß nicht genau, wie es ist mit Ito und ihm, aber man hört ja immer wieder, dass man eigentlich ihn gerne abgeben würde und dafür jemanden reinholen würde, der jünger und vielleicht ein Talent, der dann irgendwie die Spielzeit bekommt. Ich persönlich würde mir eher den Ausschlag nach oben wünschen. Tah spielt eine super Saison, aber ich finde, da könnte man nochmal im Regal eins nach oben greifen. Mhm. Also ich weiß nicht, was Micky van de Ven nächstes Jahr macht. Ich könnte ihn brauchen. Also, aber man macht mit Tah Upamecano auch nichts falsch. Das ist schon sehr stark. Also dass Tah sich so da reingefügt hat und man eigentlich nicht mehr darüber spricht, dass wer anfängt. Das ist relativ klar. Tah und Upak sind gesetzt. Wenn alle fit sind, dann fangen die an. Und es ist auch ein Spiel, in dem es schlecht lief und man Spieler geschont wurden, war Tah jemand, der von der Bank kam, um Stabilität reinzubringen.
Und dann mit Sicherheit auch gegen Leipzig im Pokal. Wenn der ÖPNV der ganzen Geschichte nicht einen Strich durch die Rechnung macht, Stand jetzt, ich habe gerade noch mal geguckt, wir nehmen immer noch auf, da ist noch nichts entschieden. Blick in die Glaskugel. Jetzt nicht, ob es ausfällt oder nicht, sondern wie geht's aus?
Ja, ich glaube, die beiden gewinnen das auch, weil es bei Leipzig auch nicht so überragend läuft. Ich habe das Gefühl, man könnte viele Tore sehen. Also ich traue den Leipzigern auch 2 oder 3 Tore zu in München leider. Aber ich traue der sehr explosiven Bayern-Offensive halt noch eins mehr zu. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, würde ich sagen 3-2, 4-2, vielleicht am Ende noch ein Konter, irgend sowas in der Richtung. Also soll das stattfinden? Ich finde nicht so unwahrscheinlich, dass es abgesagt wird, weil wenn München schon mal im Stadion war, der kennt das, dass man da rausfährt ins Nirgendwo. Es ist ein bisschen kalt fürs Fahrrad. Autosituation sehr schlecht. Und ja, wie willst du eine U-Bahn alle 5 Minuten mit 900 Leuten durch Shuttlebusse, wo 50 reinpassen, ersetzen? Schwierig. Also ich bin gespannt, was passiert. Aber wenn es stattfindet, dann würde ich sagen, Must-Watch TV. Also das könnte sehr unterhaltsam werden.
Schöne Geschichte. Am Mittwoch, ob es stattfindet oder nicht, erfahrt ihr natürlich im Fever-Pitch-Newsletter. Der Kollege Pit Gottschalk wird euch da definitiv auf dem Laufenden halten. Und wir halten euch diese Woche auch noch 2-mal im Podcast natürlich auf dem Laufenden. Und Andreas macht es bei Mirsan Roth oder mit seiner Fever-Pitch-Kolumne oder du wirst Mittel und Wege finden, deine Meinung zum FC Bayern auf jeden Fall unter die Leute zu bringen. Heute hast du es bei uns getan. Ich danke dir dafür. Schön, dass du da warst.
Ja, danke, dass ich da sein durfte. Hat mir Spaß gemacht, wie immer.
Subi.
Fever Pitch, der Fußball-Podcast.